Hallo und herzlich willkommen bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe, wie sie ist und für all jene, die das echte Leben lieben. Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe und Beziehungen schreiben, sondern auch darüber quatschen. Ich bin Mia M. Hope.
Christiane Sporen.
Und ich bin Sandra Andres. Ja, irgendwann, wenn du mal groß bist, findest du diesen einen Partner oder diese eine Partnerin im Leben, die all unsere Erwartungen erfüllt, all unsere Bedürfnisse stillt, unseren eigenen Charakter optimal ergänzt, all unsere Werte teilt und genau das Gleiche im Leben will wie wir und selbstverständlich auch noch der perfekte Lover ist. Der eine eben, mit dem wir glücklich sind bis an unser Lebensende. So lernen wir es von klein auf, egal ob im Märchen, in der Kirche, in der Gesellschaft oder in der Familie. Und dann ist da die Realität, in der wir leben. Und in dieser Realität ist ein Viertel aller Deutschen schon einmal fremdgegangen. Mindestens, denn genaue Statistiken dazu sind relativ schwer zu finden. Immerhin gibt es da sehr viele Dunkelziffern. Ist es also eher eine aussichtslose Mission, dass dieser eine Mensch all unsere Bedürfnisse, unser bester Freund zu sein, der perfekte Lover, der liebevolle Vater, erfüllen muss, und zwar für immer? Ist es eher so, dass Monogamie eine veraltete Bürde ist, die wir immer noch versuchen, einander aufzuzwängen und die Beziehungen wieder und wieder ins Verderben treibt? Wir fragen uns also heute und auch euch, denn erstmals haben wir zu diesem Thema eine Umfrage gestartet. Ist Monogamie noch zeitgemäß? Was sagt denn ihr so zu dem Thema der eine? Ist das jetzt eher so diese Bürde, die wir jemandem aufhalsen? Dass wir sagen, so der eine, diese eine Person muss absolut alles für uns sein, was wir uns jemals in einem Partner wünschen? Oder ist das schon nach wie vor, sollte das schon nach wie vor so die Lösung sein? Und ist es auch möglich? Glauben wir an den einen Märchenprinzen?
Ich glaube, das hängt davon ab, was du suchst, ne? Also wenn du damit total fein bist, dass du einen Partner hast oder auch vielleicht sogar überfordert bist davon, überhaupt mehrere in Erwägung zu ziehen, dann ist das für dich, für dein Lebensmodell wahrscheinlich schon die richtige Lösung. Aber wenn du jemand bist, der einfach neugierig auf mehr ist und vielleicht auch spürt, dass das Kribbeln im Bauch bei vielen Menschen parallel auftreten kann, oder auch nur bei zwei, was auch immer, eben nicht nur bei einer, so, dann ist das wahrscheinlich eher eine Bürde, sich auf nur eine Person festzulegen. Das war jetzt sehr diplomatisch, ne?
Ja, ich bin trotzdem nicht ganz dabei. Also ich verstehe schon, was du meinst. Also es wird wahrscheinlich auch einfach Menschen geben, die so oder anders veranlagt sind. Da sprechen wir aber eher von Polyamorie. Aber ich meine es nicht notwendigerweise so, wir müssen jetzt alle fünf Partner haben, damit wir glücklich werden. Na, und diese Option gibt es ja in anderen Ländern durchaus auch und auf anderen Kontinenten. Das ist nicht das, was ich unbedingt jetzt meine mit meiner Eingangsfrage, sondern eben so dieses Modell, ne, so eine Person muss eben alles für mich sein. Oder ja, kann man eben sagen, ich meine, ich habe in diesem Zusammenhang auch erwähnt, ne, also ein Viertel von Deutschland hat schon mal betrogen. Und das, wie gesagt, sind die, die es zugegeben haben oder die irgendwie in einer Statistik erscheinen. Ne? Also die nichts gesagt haben. Ich weiß, in Spanien ist die Zahl um ein Vielfaches höher. Da reden wir, ich weiß nicht heute, aber seinerzeit, als ich es recherchiert habe, waren wir da bei 60-70%. Nicht bei 25. Und das, ich denke, da dürfen wir uns dann schon mal fragen. Also wenn es jetzt darum geht, dass wir sagen, so okay, ja, wir haben da hin und wieder, ne, wir machen es uns ja auch da recht leicht in diese Richtung, wenn wir hören, ja, der und der hat jemanden betrogen. Na, was für ein Arschloch. Ja gut, wenn das jetzt ein Mensch mal macht unter Hunderten, dann kann ich dahergehen und sagen, na, was für ein Arschloch. Wenn das jetzt 25-60% der Bevölkerung sind, dann bin ich der Meinung, haben wir als Gesellschaft ein Problem. Dann dürfen wir mal drüber nachdenken, ob wirklich 25-60% der Menschheit Arschlöcher sind oder ob vielleicht irgendwie etwas an diesem Modell nicht mehr so ganz hinhaut.
Ja, das ist eine provokante These. Ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Woran liegt das? Woran liegt das, dass Menschen sich festbinden wollen und heiraten oder was auch immer und dann in der Zeit trotzdem sich zu anderen hingezogen fühlen oder fremdgehen? Was ist da der Grund für, müsste man dann ja zuerst fragen, oder?
Aber ich glaube, den hat Sandra schon in so einem Nebensatz beantwortet. Und zwar, als sie von dieser Bürde gesprochen hat. Es ist schon, auch für mich speziell als Person, eine Bürde, all diese Rollen zu erfüllen, die man so aufgedrückt
Genau,
bekommt,
aber es ist
ne?
ja auch
Ich muss die
umgekehrt.
perfekte
Ja.
Hausfrau sein. Ja, genau. Also, ob ich das jetzt sage, ne, was wir vorhin eingangs hatten, ist mein Mann der perfekte Lover und Papa und schlag mich tot. Genauso kann ich es mich fragen. Wie fühle ich mich mit dem Gedanken, ich muss die perfekte Hausfrau, Ehefrau, Liebhaberin, Mama, Schwester, Tante, was weiß ich sein? Ich fühle mich da auch sehr oft unter Druck. Und manchmal in gewissen Lebensphasen konnte ich eine dieser Rollen beispielsweise nicht erfüllen. Wir hatten es schon in der letzten Folge, als wir darüber sprachen, ne, das Mama sein, das hat mich so gestresst am Anfang. Da war ich beileibe nicht die perfekte Liebhaberin. Ich hatte monatelang überhaupt keine Lust auf meinen Partner. Das kann ich ehrlich so zugeben. Und gerade in solchen Phasen ist es sicherlich in vielen Köpfen des Partners, also in vielen Köpfen der Partner, präsent, ha, sollte ich mir das jetzt, was meine Partnerin mir nicht geben kann, woanders holen? Und das kann ich dann auch irgendwie verstehen. Ne? Selbst ich als Frau habe dann zwischendrin mal gedacht, weißt du was, ich schicke ihn irgendwo hin, soll er seine Bedürfnisse woanders befriedigen? Ja, und why not? Also in der Phase wäre ich vermutlich nicht mal eifersüchtig gewesen.
Das sind natürlich jetzt Extremphasen oder Momente oder, na, wie du sagst, oder Situationen, in denen man sich befindet. Aber ja, also grundsätzlich denke ich schon, es ist ja jetzt auch einfach ganz klare Alltagssituation. Ich meine, wir müssen auch einfach ganz ehrlich und selbstreflektiert sein und uns auch da ganz klar vor Augen halten, dass es ja ein absoluter Quatsch ist, wenn man sagt, ich finde niemand anderen attraktiv auf diesem Planeten. Es gibt überall hübsche
Ja,
Frauen,
das
es
stimmt so
gibt überall
nicht.
hübsche Männer. Klar, ich kann sie jetzt ignorieren, aber das lässt sie halt auch nicht jetzt verschwinden. Na? Deshalb gehen sie nicht weg. Ist halt, wie gesagt, so ein bisschen dieses Thema, dass man sagt, ja, kann man nicht einfach auch darüber sprechen? Kann ich mir das nicht einfach eingestehen? Und da muss ich mich gar nicht in diesen Menschen verlieben, nicht mal verlieben wollen. Ich spreche hier nicht nochmal, ich spreche nicht über Polyamorie. Für alle. Sondern können wir nicht offen kommunizieren, wäre das nicht viel gesünder für uns als Gesellschaft, wenn ich sage, oh, schau mal, das war jetzt eine hübsche Frau, die finde ich ja super, ne? Oder was sagst du dazu? Keine Ahnung. Als wenn ich irgendwie heimlich hinterher gucke und dann von ihr träume, während ich im Nebenkammer allein bin oder was weiß ich, ne? Oder halt nochmal schlimmere Dinge passieren und eben die Leute fremdgehen, weil sie es eben nicht sagen wollen, dürfen können.
Ja, auf jeden Fall. Also die Pausen sind immer relativ lang, weil man das auch erstmal sacken lassen muss, überlegen muss, was man dazu denkt oder fühlt.
Ich habe heute die unbequemen Meinungen, das ist so.
Was hat die unbequeme Meinung mitgebracht, Sandra?
Ja.
Absolut, ja. Ich bin ja sowieso immer ein Fan von Kommunikation und würde es auch grundsätzlich lieber haben wollen, wenn ich das wüsste. Also wenn mein Mann sagen würde, du, ich fühle mich dazu jemandem hingezogen. Aber ich liebe natürlich dich und darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Fände ich,
Richtig.
glaube ich, schon schöner, als wenn das so unterschwellig mitschwimmt oder halt tatsächlich es irgendwann zu dem Betrug kommt. Der wiegt natürlich ja noch viel, viel schlimmer, weil das ein Vertrauensbruch ist.
Ja.
Ja, und ich mache auch in keinem Fall, ich weiß, ich schreibe ganz viel über Betrug, aber ich mache in keinem Fall Werbung für Betrug oder möchte ihn nicht verharmlosen oder irgendwie entschuldigen oder fürsprechen. Ne? Das ist, again, nicht das, was ich hier vertrete, sondern ja, warum ist es so schwer, dass wir das aushalten? Warum ist da die Eifersucht so groß? Warum haben wir das Gefühl, es ist wirklich so eine gesellschaftliche Sache, die uns da aufgedrängt wurde, dass wir von Anfang an so erzogen wurden, dass wir genug sein müssen, dass ein Mensch genug sein
Weil
muss?
wir glauben, die Liebe ist dann weg.
Ja, da glaube ich auch. Und es ist ja auch oft so gleich dieses Urteil, na, wenn wir hören, offene Beziehung, was ist denn der erste Gedanke? Ja, okay, die mögen sich halt nicht wirklich. Na, die kriegen den Hals nicht voll
Die lieben
oder.
sich nicht tief genug.
Genau, die lieben sich nicht genug. Ja, das ist so. Oder ja, eben, na, die klassischen, das sind halt super promiskuös und was weiß ich. Und die, ja, aber das ist ja, dieser Gedanke ist natürlich sofort da. Na, da ist halt die Liebe nicht groß genug. Ja.
Das hängt vermutlich auch wirklich damit zusammen, dass uns die Kirche gesagt hat, über Sex zu reden, ist nicht gesellschaftsfähig. Ne? Das tut man nicht. Das wird im stillen Kämmerlein praktiziert. Am besten nicht nach außen tragen. Also zumindest wurde ich so erzogen, katholisch. Und insofern ist es natürlich schwierig, allein den Gedanken hinaus zu tragen, oh, ich gucke mich auch nach anderen Männern um oder Frauen. Ich würde beispielsweise auch mal genießen, wenn da, also nur Körperlichkeit mit einem anderen Partner, das darfst du ja nicht in den Mund nehmen, weil, wie gesagt, über Sex zu reden geht ja schon mal gar nicht. Und dann noch mit jemand anderem oder gleich zwei oder drei Männern beispielsweise oder
Oder
Frauen,
Frauen?
genau das, so sind wir nicht erzogen. Und dummerweise glaube ich, dass es für viele schwierig ist, dann über diesen Tellerrand zu blicken und sich einzugestehen, es wurde mir nur so beigebracht. Das heißt doch nicht, dass ich es nicht darf. Also ich denke sehr wohl, dass es viel mit unserer Erziehung und eben, ja, mit dem zu tun hat, was uns beigebracht wurde. Von der Kirche, von den Familien, von den Eltern und so weiter. Und dass man sich einfach viel zu wenig mit diesem Thema beschäftigt, um es offen hinauszutragen.
Absolut, absolut. Also es ist nach wie vor ein absolutes Tabuthema in unserer Gesellschaft und darum, glaube ich, brenne ich auch so dafür, dass wir heute darüber sprechen, weil ich mag einfach Tabuthemen. Aber es ist etwas, das ja auch selbst wenn du in einer offenen Beziehung bist, sprichst du ja nicht darüber. Na, es ist ja peinlich, es ist ja, du hast wahrscheinlich auch Angst vor dem Urteil und eben vor genau dem, dass alle Leute denken, ja, irgendwas stimmt nicht mit dir oder in deiner Beziehung. Aber ja auch deshalb, weil es halt nicht der Norm entspricht, ne? Weil es ja etwas ist, was so nicht gang und gäbe ist. Und dementsprechend ist es ja erstmal, ja, na, sagt man das, redet man da besser nicht drüber. Also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall in der Gesellschaft eine Sache ist, dass wir da noch viel zu wenig darüber sprechen.
Noch dazu ist es vermutlich in vielen Köpfen, nein, ich korrigiere mich, in vielen Herzen ein Fehler zu sagen, oh, ich sehne mich mal nach was anderem. Denn man dreht das meistens dann ja um und stellt sich vor, mal angenommen, mein Partner würde sich nach etwas oder jemand anderem sehnen, dann wäre ich ja verletzt. Was bedeutet das? Dass wir da vielleicht noch viel zu wenig Selbstvertrauen haben, zu sagen, mein Partner liebt mich wirklich und wahrhaftig, dennoch darf er sich vielleicht körperlich nach etwas anderem sehnen. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation, was Christiane gesagt hat, wenn ich das kommuniziere und gewisse Sehnsüchte offen ausspreche, aber weiß, dass mein Partner mich im Grunde liebt, das würde es vermutlich einfacher machen. Andererseits, würde er denn dann die Liebe zu mir verlieren, wenn ich ihn nicht so liebe, wie er es erwartet? Da schwingen ganz, ganz viele ungelöste oder ja, schwierige Fragen im Raum mit, ne?
Ja, aber ich glaube schon, dass Selbstbewusstsein ein großes Thema ist, ne? Wie du sagst, weil ich denke auch, dass da ja die Frage mitschwingt, so, wenn ich jetzt die Idee einfach nur zulasse, ne? So mein Mann findet andere Frauen auch sexy, dann heißt das ja auch, eben ich kann diese Rollen alle nicht erfüllen. Ich bin nicht die eine, die alles erfüllt. Ne? Das ist ja auch so. Und damit muss ich auch umgehen können, dass das okay ist, dass ich das nicht muss und oder dass es dem nicht unbedingt so ist, sondern dass es auch nicht unbedingt gleich das Gleiche impliziert, ne? Sondern dass es halt einfach ganz klar so ist, dass es sehr viele interessante Menschen da draußen gibt und man nicht von der Hand weisen kann, dass der eine oder andere auch mit einem harmonieren würde, auch wenn es nur auf sexueller Ebene ist.
Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern in meinen wilden 20ern, wo ich in einer Beziehung war und da das Thema Dreier mal zum Gespräch kam. Also mein Partner hatte sich auch für jemand anderen noch interessiert und hat gefragt, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Und ich dann gesagt habe, wenn das eine andere Frau ist, dann nicht. Wenn das ein anderer Mann ist, können wir drüber sprechen. Ja, er musste dann auch erstmal lachen. Und ich habe ihm das dann versucht zu erklären und gesagt, ich habe jetzt nichts gegen das Experiment, aber ich könnte nicht ertragen, dass du eine andere Frau anfährst und ich gucke zu. Und das war einfach so ein, weiß ich nicht, so ein Showstopper für mich, dass ich das nicht, ja, ich wäre, ich weiß nicht mal, ob es Eifersucht gewesen wäre, aber ich hätte das einfach nicht, ja, tatsächlich aushalten können, dass er mit seinen Händen und mit seinen Lippen an einer anderen Frau dran ist.
Und das finde ich ja auch in Ordnung. Und ich glaube, das wird auch anderen, das wird auch vielen Menschen so gehen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir uns dieser Frage stellen, dass wir den Mut haben, uns dieser Frage zu stellen und es vielleicht auch mal austesten oder sagen, ja, schauen wir mal, was passiert. Weil vielleicht kann ich es ertragen, vielleicht finde ich es sogar toll, vielleicht ist es schön, vielleicht finde ich die Frau auch toll. Also vielleicht eröffnet es ganz neue Möglichkeiten. Na, aber so nicht gleich von der Hand zu weisen, zu sagen, nö, auf gar keinen Fall, weil das geht einfach gar nicht, das macht man nicht, das tut man nicht, das ist böse oder das eben, das machen nur Leute, die sich nicht lieben, sondern dass man halt die Möglichkeit mal durchdenkt oder durchspricht.
Durchdenken, durchsprechen, ja, aber wenn wir so weit gehen zu sagen, ich teste es mal, dann muss man definitiv mit den Konsequenzen leben können. Soll heißen, mal angenommen, wir testen es. Lasst uns das Beispiel mit Christiane durchspielen. Mal angenommen, Christiane testet es und lässt ihren Freund mit einer anderen Frau intim werden und muss dabei zugucken, weil sie gesagt hat, oder
weil sie von ihr
mitmachen,
grün wurde.
Whatever. Ja, ganz genau, das auch. Was ich sagen will, es kommt dazu, dass sie merkt, ich halte das nicht aus. Ich drehe durch, wenn er sie anfasst. Dann muss sie damit leben, mit diesem Schmerz. Das bedeutet, du musst die Emotionen, musst du Emotionen zulassen, die du eigentlich nicht haben willst. Und ich glaube, diesen Sprung zu schaffen, zu sagen, ich lebe mit den Konsequenzen, ich muss dann damit umgehen können, dass es weh tut, dass ich es hassen werde und dass ich womöglich sauer mit meinem Partner bin. Weißt du, wie ich denke?
Ja,
Da,
auch da bin
diesen,
ich. Ich
diese,
weiß, was du
diese,
denkst,
ich
ja.
glaube, da habe viele Respekt davor.
Ja, das glaube ich auch. Nur bin ich da nicht ganz bei dir, weil man muss einfach ein bisschen die Grenzen setzen. Na, also in dem Fall müsste die Christiane rechtzeitig, bevor was passiert, wenn ihr schlecht wird, aufstehen und sagen, wir gehen heim.
Stopp jetzt.
Stopp jetzt.
Einpacken wieder
korrekt,
und los geht's
bevor
jetzt.
Dieser Schmerz kommt. Einpacken und los geht's. Heimfahren. Klar musst du dann auch mit den Konsequenzen leben. Aber besser mit den Konsequenzen als anschließend, wie mir schon gesagt hat, ne, mit dem Schmerz von dem, was passiert ist und mit dem du nicht umgehen konntest. Also das ist schon klar. Aber ich glaube schon, dass es da Abstufungen gibt, ne, wo man sagt, okay, jetzt ist es mir zu viel, das will ich jetzt nicht, lassen wir das bleiben. Oder du merkst vielleicht, es ist gar nicht so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast. Ich möchte jetzt nicht behaupten, die einzig richtige Alternative zu Betrug ist offene Beziehung. Nein, das ist nicht meine Aussage. Das ist nicht das, was ich sagen will. Ne? Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass es viel weniger Betrug und Untreue gäbe in Beziehungen, wenn wir zumindest fähig werden, ehrlich darüber zu sprechen. Vorab.
Genau, aber wir reden ja jetzt nur theoretisch, ne? Theoretisch gibt es ja auch diese Möglichkeit zu sagen, weil, also ich glaube, jetzt bin ich 50 Jahre alt, ich meine mich schon ganz gut zu kennen. Ich bin jemand, der sich gefühlsmäßig, ich fühle mich sicher bei einem Partner, wenn da die Liebe groß genug ist und da kann ich mich dann zu 100% fallen lassen. Das kann ich wiederum nicht bei jemandem, den ich nicht gut genug kenne. Da bin, also soweit habe ich schon Erfahrungen sammeln können, dass ich sagen kann, ich kann Sex nur genießen mit einem Menschen, den ich wirklich liebe und nicht nur kurz kennengelernt habe oder überhaupt nicht kennengelernt habe. Das funktioniert bei mir rein körperlich nicht. Soweit habe ich meine Erfahrungen schon gemacht. So, und wenn wir schon von der Theorie sprechen, warum kann ich da nicht sagen, okay, mal angenommen, die Gefühle zu diesem Partner, mit dem ich mich momentan noch wohlfühle, lassen in einem Jahr nach. Dann bin ich der Meinung, es muss möglich sein, dass man dann offen kommuniziert und sagt, meine Gefühle für dich haben nachgelassen, ich sehne mich nach jemand anderem, überhaupt nach etwas anderem. Und dann kann ich diese Beziehung auch beenden. Und diese Art von Ehrlichkeit finde ich unfassbar wichtig, dass eben ein Betrug dann nicht passiert. Und also spannenderweise haben mein jetziger Partner und ich in unseren vorherigen Beziehungen genau das erlebt, dass wir betrogen wurden und dass es uns das Herz brach und wir beide der Meinung sind, wieso um Gottes Willen hat uns der Partner das nicht gesagt. Man kann doch dann offen sagen, sorry, Schatz, wir sind jetzt 10 Jahre zusammen gewesen, es war eine geile Zeit, ich liebe dich immer noch, aber eigentlich sehne ich mich körperlich nach jemandem anderem? Und dann kann man doch, wenn man erwachsen genug ist, sagen, okay, vorausgesetzt, und da sind wir wieder bei Sandras Meinung, vorausgesetzt, ich bin jemand, der nur mit einem Partner zusammen sein kann, dann kann ich doch diese Beziehung beenden und mich einer neuen Beziehung widmen. Dann sind das klare Fronten, dann muss dieser Betrug gar nicht so weit gehen.
Ja, ich meine, da hängt natürlich auch wahnsinnig viel dran. Also warum sagen viele Menschen nichts? Ich glaube, erstens, ja, wenn sie jetzt jemand anderen attraktiv finden oder wenn die Gefühle nachlassen, weil natürlich oft auch ganz viel dran hängt, ne? Kinder, Haus, was weiß ich. Und da ist es dann auch oft nicht so einfach, dass man irgendwo sagt, so jetzt, na, man versucht dann vielleicht auch irgendwo. Und ich meine, das ist ja sehr vielschichtig alles. Das glaube ich schon. Aber ich bin bei dir in dem Punkt, na so, ja, wenn ich's, man sieht es ja kommen.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du sagst, boah, du bist zu 300% in deiner Beziehung oder in deiner Ehe committed, alles läuft super und plötzlich aus dem
Kommt
Nichts
jetzt jemand?
haut dich jemand anders aus den Socken und du gehst fremd. Ich meine, wann passiert das? Ich glaube, never, ne? Also ich denke, man sieht das ja schon ein Stück weit, bahnt sich das ja an in der Beziehung. Und ich glaube, da bin ich bei dir, dass man schon einfach mal die Karten auf den Tisch legen sollte und das offen kommunizieren
Ja.
mit allen Risiken, die es impliziert. Vielleicht, ja, sagt der Partner dann, du, ja, dann lassen wir das bleiben. Vielleicht ist es eine Chance, dass man die eigene Beziehung noch mal ein bisschen, dass man Wege findet, die eigene Beziehung ein bisschen, wieder auf die richtige Bahn zu lenken, dass man sich mehr Zeit nimmt, dass man nach Lösungen sucht. Auch das ist möglich. Weil, wie du sagst, ich glaube auch, dass nicht jeder Mensch dafür geschaffen ist, mit anderen Menschen oder mit mehreren Menschen gleichzeitig sexuelle Beziehungen zu unterhalten oder sich sogar in mehrere zu verlieben. Ich bin definitiv, kann es mir nicht vorstellen. Ich finde mich in einen Menschen verlieben schon wahnsinnig schwierig. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich in zwei oder drei Menschen gleichzeitig verliebe. Aber ich verstehe, dass es möglich ist. Aber ich glaube, es ist eben sicher nicht jeder dafür geschaffen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es ist halt wichtig, dass wir das
Ja.
sagen, bevor irgendwie was passieren kann. Das glaube ich auch, ja. Jetzt muss ich noch mal kurz aufgreifen, was Christiane vorhin gesagt hat, weil das einfach so eine geile Frage war. Und ich wollte nicht gleich drauf aufspringen, weil ich eh so viel rede und mir dann auch was Schönes dazu gesagt hat. Aber du hast vorhin gesagt, woher kommt denn das? Dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und gleichzeitig
Ja,
diese hohen
genau.
Zahlen vom Betrug. Und ich habe tatsächlich eine Antwort drauf. Weil, ich meine, ich glaube nicht, dass ich eine Antwort habe. Ich habe eine spannende Einordnung dazu. Ich habe nämlich eine Doku auch zu dem Thema angesehen. Und wir werden euch dann die Doku verlinken, falls ihr Interesse habt und auch, woher ich das Zitat dann habe, dass ich euch gleich jetzt noch vor den Latz knallen werde. ach Gott, war das ein. Ich glaube, er war in irgendeiner Form von Historiker, aber so ganz was Stranges, Biologiehistoriker oder Geschichtshistoriker. Nee, Geschichtshistoriker ist ja Quatsch. Ich glaube, er war Biologiehistoriker oder
Der
was. Auf jeden
Geschichtshistoriker.
Fall, der hat das Thema erforscht. Also, er hat sich so diese ganzen Monogamie und Beziehungen und so, hatte das, das ist so sein Themengebiet. Und hat dann gesagt, eine spannende Sache zum Thema Monogamie. Was denkt ihr denn? Wie lange gibt es denn die Monogamie schon?
Wenn es ein richtiger Geschichtshistoriker ist, dann wird es die schon ziemlich lange geben. Seit der Antike.
Weißt du, ob es ein richtiger war? Ich meine, ist das was uns die Kirche aufgedröselt hat und wo wir gesagt, wo sie uns irgendwie alle zwangsbeglückt haben, damit wir alle treu und brav sind?
Ja,
Oder
also
woher
wenn ich
ist
jetzt
das?
so an die Mittelalterfilme denke, oder auch an die antiken Schlachtfilme, das sieht jetzt nicht so nach monogam aus.
Also zum Beispiel die Römer,
Nee,
die
eher
haben es auch
nicht.
ganz wild getrieben. Vielleicht ist es,
Waren es
wie
nicht die
hießen die
Griechen?
Römer? Wer auch immer.
Alle! Ganze Antike!
Ganz Antike war wild
Einzige
unterwegs.
Orgie!
Nee,
Ja,
wahrscheinlich wird es an der Kirche
das war die
liegen.
Kirche, oder?
Muss ich euch enttäuschen, hätte ich auch gern gedacht, aber tatsächlich ist es wohl so, also laut
Historiker?
diesem
Die Geschichtshistoriker.
Historiker, dass die Monogamie ganz, ganz tief in uns drin ist. Und zwar wirklich, ich rede hier von Zeiten des Säbelzahntigers. Also 100.000 Tausende von Jahren alt und es ist auch eine ganz simple, logische Erklärung dafür. Und zwar meinte dieser Wissenschaftler,
was meinte er denn? Die logische Erklärung, warum das schon ein Säbelzahntiger war. Weil es ist zu anstrengend, auf mehrere Partner aufzupassen und die zu schützen.
Ja, es geht sehr stark in diese Richtung. Also er sagte, dass es tatsächlich früher ja... Also das ist schon bei den ersten Menschen, also praktisch auch die Höhlenmenschen, also genau, seine Theorie war, das wollte ich sagen, dass es möglicherweise die Menschheit ohne Monogamie gar nicht gäbe. Warum? Weil Monogamie heißt, da gibt es ein sicheres Familienkonstrukt. Da gibt es eben dieses Sicherheitsnetz, ne? Das war in früheren Zeiten, Papa bringt, geht jagen. Also wenn wir wirklich von Säbelzahntiger sprechen, Papa geht jagen, Mama ist zu Hause und sorgt das Kind. Und damit war der Nachwuchs gesichert. Und damit gab es immer wieder neue Kinder und die haben überlebt und sind in den Familien groß geworden und in diesen Netzwerken. Und hätte da jetzt der Papa nach der Geburt gesagt, so tschüss, ich bin weg, ne, ich suche mir jetzt eine andere, dann wären die wahrscheinlich verhungert. Das ist so, war so seine Aussage. Wahrscheinlich gäbe es uns in der Form oder vielleicht überhaupt gar nicht mehr ohne Monogamie, weil dieses Konzept dieser stabilen Familie und dieses sich treu bleiben, dieser Partnerschaft, dieser stabilen Partnerschaft sehr, sehr lange notwendig war, um überhaupt, dass überhaupt der Nachwuchs überleben konnte. Heute ist das natürlich nicht so. Es gibt viele alleinerziehende Mütter, es gibt alleinerziehende Väter, es gibt, ne, die Mama muss nicht jagen gehen und verhungert auch nicht. Das ist natürlich heute alles ein bisschen anders. Aber dieses Konzept ist tatsächlich sehr, sehr, sehr alt.
Aber so ganz,
so, wenn man dagegen stellt. Genau, weil, und das fand ich auch sehr interessant. Er hat gesagt, aber genauso alt eigentlich ist das Konzept der Untreue in uns. Ich meine, ich glaube, wir alle kennen die klassische Theorie, wo wir immer so gern sagen, Ausrede, bla. Aber es ist halt nicht von der Hand zu weisen, ne, in der Biologie, die Biologie so tickt praktisch, der Mann muss brav seine Samen verteilen, also das sehr banal runtergebrochen, aber das natürlich auch, dieses mehrere Partner zu haben, genauso in uns drin ist.
Das ist doof. Ich werfe noch das andere Konstrukt ein und ich meine, das ist in ganz vielen Naturvölkern so, dass man sehr wohl diverse Partnerinnen und Partner haben darf, weil man ist ja in einer geschützten Community, in einem Dorf. Ne? Mhm. Da gibt es Omas, da gibt es Tanten, wer jetzt welches Kind mit wem zeugt, ganz egal, die Kinder wachsen trotzdem auf, solange dieser Dorfkomplex da ist und jeder auf jeden Acht gibt. Dieses Konstrukt funktioniert ja auch und das ist bestimmt genauso alt. Naja, vielleicht nicht ganz, obwohl die Säbelzahntiger, die haben ja auch in Clans zusammengelebt.
Ja, das weiß ich nicht, vielleicht nicht immer oder nicht. Das waren schon sehr klare Rollenverteilungen, glaube ich, früher. Ich meine, das war als Säbelzahntiger, war es einfach nur so eine Verständniseinordnung. Weiß ich nicht, ob der da irgendwie wirklich rumgelaufen ist.
Im Grunde ist das ja auch so ein animalischer Ansatz, ne? Also in der Tierwelt ist es ja ganz genauso, dass die meisten Tierspezien eben auch in Rudeln unterwegs sind und wer da mit wem.
Ja, oder in Familien. Ja, ne? Also auch dieses klassische Vater-Mutter-Kind-Konstrukt ja auch.
Beides, ne?
Ganz oft. Mhm. Aber mir, das ist eine spannende Sache, habe ich natürlich auch recherchiert, das mit diesen auch Völkern und so weiter. Ne? Und da gibt es auch witzig.
Wunderbar. Also,
ich hab Urlaub, was soll ich sagen? Das ist so, kann ich da richtig Gas geben. Also, es gibt durchaus auf der Welt noch ganz, ganz viele Kulturen oder Völker, die nicht monogam leben, sondern eben mehrere Partner haben. Zum Beispiel in Eswatini ist es ein absoluter Teil der Kultur, allerdings schon überwiegend in der Form ein Mann, mehrere Frauen. Und da ist es eben dann meistens, ist es so, in den meisten Kulturen ist es so, dass es eben dem Mann die Vorteilsposition verschafft und es ist auch sehr oft in Machtposition, also bei Prinzen, Königen, Präsidenten, reichen Menschen und so weiter. Allerdings habe ich auch gefunden, in Teilen von Tibet ist es umgekehrt. Eine Frau heiratet, und jetzt haltet euch fest, Vampire Diaries kann einpacken. Alle Brüder der Familie.
Hä? Warum das?
Okay. Ja. Ja, warum das? Das ist das Allerbeste, weil auch hier, super simple Erklärung. Weil dann nämlich, das ist tatsächlich so ein ganz, ganz kleiner Teil offenbar mit relativ klaren Landverteilungen. Und dann muss der Landbesitz nicht unter den Brüdern verteilt werden.
Oh mein Gott. Ja, das ist auch ein Problemlöser.
Ja, oder? Ja. Können wir mal drüber nachdenken hier.
Okay. Das wird auch nochmal ein spannendes Podcast-Folgenthema. Eifersucht innerhalb der Familie, wenn sich die Frau in den Bruder verliebt. Ja gut, wir gehen vom Thema ab. Wie ist das denn bei Love von Sienna, Sandra? Da ist doch das auch ein Thema, offene Beziehungen.
Ja,
wie hast du das da verpackt in deiner Reihe?
Ja, sehr vielfältig, und da kommt auch noch viel mehr. Also könnt ihr euch schon festhalten. Aber bisher sind ja zwei Staffeln erschienen. Ne? Staffel 1 Anfänge und Neuanfänge und Staffel 2 Aufstieg und Fall. Und in Aufstieg und Fall gibt es tatsächlich schon die erste Dreierbeziehung, und die ist zwischen, also die ist von Nina mit einem Ehepaar. Sie ist da in einer, ja, eigentlich relativ stabilen Beziehung durch die ganze Staffel hinweg. Ich weiß, es sind 3-4 Monate, aber ja, da ist sie in dieser Beziehung mit Marco und Lilly. Marco und Lilly sind ein Ehepaar, die eben sich auch immer wieder mal öffnen für andere Menschen. Meistens würde ich schon sagen, eher in sexueller Hinsicht und auch nicht immer zusammen. Aber wenn sie dann jemanden interessant finden oder denken, na, der könnte meinem Partner auch gefallen, dann praktisch stellen sie halt diese Person dann auch dem Partner vor. Und so ist Nina auch in die Ehe gekommen. Na, also sie hat Lilly kennengelernt, und Lilly hat dann gedacht, na, das könnte doch auch was für meinen Mann sein, die Nina. Und hat dann Nina auch ihrem Mann vorgestellt, und das hat auch gut hingehauen. Und so haben sie dann in der zweiten Staffel eine Dreierbeziehung. Und ich habe das auch sehr schön gefunden, diese zu schreiben. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich bin da gar nicht arg sexuell explizit geworden bei den Dreien, sondern es gibt ja schon sehr viele spicy Scenes in Love Friends Vienna, aber bei dem eigentlich gar nicht, sondern da ist wirklich so ein bisschen einfach dieses, wie sie, na, sehr viel Freiheit in dieser Beziehung, aber trotzdem auch sehr viel Zärtlichkeit. Liebe würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt um Polyamorie geht, aber es ist sehr viel Zuneigung zwischen ihnen. Und ja, einfach sehr viel Spaß, den sie haben in allen möglichen Facetten, sehr viel Neues, was sie konstant entdecken. Und ich fand jetzt noch, es ist ein kleines Fun-Fact jetzt aus dem Buch, weil ich höre das ganz oft, dass die Leute die heißeste Szene in diesem Buch tatsächlich die finden zwischen Marco, Lilly und Nina. Und ich fand das erste Mal, als ich es gehört hatte, dachte ich, hä? Ich habe da gar keine heiße Szene zwischen den dreien. Also es gibt eine Szene, wo sie zu dritt im Museum sind, und dann passiert da halt ein bisschen was im Museum, aber das ist sehr harmlos, weil eben, sie sind auf einem öffentlichen Platz. Aber ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass das wohl eine super, super sexy Szene ist. Also man überrascht sich ja manchmal selbst. Vielleicht ist es aber doch auch einfach diese Neugier, die wir doch alle in uns tragen, auf,
der Reiz, ne?
Oder viele von uns, ja genau, der Reiz an diesem, ha, das ist doch was anderes, oder wie könnte das denn sein mit einem Ehepaar, oder diese von, ne, mehrere Hände auf meinem Körper. Vielleicht ist es auch doch das, was dann zieht an dieser Szene. Ich weiß es nicht, aber ich fand es ganz witzig.
Das klingt auf jeden Fall schon prickelnd und schon Lust reinzulesen. Und wisst ihr, woran mich diese Szene erinnert? Ihr kennt doch bestimmt noch den Film von Woody Allen hier, wie hieß er? Vicky Cristina Barcelona.
Ja, genau.
Der hat auch, ne, immer diesen Reiz von dieser Dreierbeziehung, ne? Und den fand ich auch sehr gut.
Die gar nicht miteinander konnten, außer eben die dritte Person war auch da, dann war alles super happy baby und perfekt, ne? Und sie waren total verliebt, aber sobald die ging, flogen die Fetzen. Also das war sehr überspitzt, und ich fand das auch spitze dargestellt, ja. Ja, wo lässt uns das jetzt mit dieser Frage so was machen? Ich finde das nämlich schon immer noch so ein bisschen die Kernfrage, glaube ich, so dieses, Okay, Monogamie ist in uns drin, aber offenbar auch die Untreue und ja nicht nur in den Männern, ist ja Quatsch, ne? Biologie hin und her, es gibt ja auch durchaus statistisch gesehen weniger betrügende Frauen, das ist so, aber trotzdem gibt es die natürlich auch. Wie gehen wir damit um? Ich habe schon einen Vorschlag. Habt ihr auch einen?
Sandra ist on fire. Nein, hau raus.
Ich denke, was ich schon am Anfang gesagt habe, das ändert nichts dran. Ne? Also ich glaube, ja, Monogamie, wir müssen Monogamie oder wir dürfen, wir müssen nicht, wir müssen gar nichts, aber wir dürfen Monogamie neu denken. Monogamie heißt für viele halt immer noch einfach die klassische, es ist eben, was ich eingangs gesagt habe, ne? Diese eine Person und die muss alles für uns sein. Und umgekehrt, wenn wir offene Beziehungen hören, dann denken wir, ah ja, okay, da ist jetzt der Partner, der dann irgendwie konstant fremd geht und ich muss mir dann auch irgendwie Leute suchen, die ich super finde oder werde halt, oder nicht, oder ich muss halt dann damit leben oder, na, oder noch schlimmer, ja, wir verlieben uns jetzt in 10 verschiedene Leute. Also ich glaube, erstens, wir sollten drüber reden, was für Alternativen gibt es, weil Aufklärung hilft immer dabei, dass wir gewisse Vorurteile aus uns rauskriegen, dass wir bestimmte Vorstellungen, die wir haben, die vielleicht gar nicht so sind, aus uns rauskriegen und uns öffnen können für Sachen. Das finde ich ganz wichtig. Und das Zweite, ja, eben, dass wir sagen können, okay, vielleicht heißt es das nicht, sondern vielleicht heißt nicht Monogamie, auch nicht unbedingt jetzt, ich muss 10 Partner haben oder ich muss neue Menschen in die Beziehung lassen oder mich verlieben in jemand anderen oder was weiß ich, sondern vielleicht fängt es einfach mit etwas so Banalem an, dass wir mit unserem Partner drüber reden, wenn wir Bedürfnisse haben, wenn wir jemand anderen sexy finden, wenn wir vielleicht gern mal eine dritte Person im Bett hätten und dass das auch aushalten dürfen, wenn unser Partner uns das sagt. Na, oder wenn wir selbst dieses Bedürfnis haben, uns nicht sofort im Grund und Boden schämen oder uns denken, mein Gott, was bin ich für eine furchtbare Person. Sondern wenn wir uns, also die Frage ist, warum fühlen wir uns in einer Beziehung, in der wir geliebt werden, in der wir uns sicher und glücklich fühlen, da dürfen wir doch auch frei genug sein, all unsere Bedürfnisse und Wünsche, also auch unsere dunkelsten Fantasien zu teilen. Egal in welche Richtung die gehen. Und ich denke, das ist immer gesünder, als es im stillen Kämmerlein zu machen oder heimlich hinter dem Rücken. Na, also mein Plädoyer ist, lasst uns Monogamie ein bisschen neu denken und ein bisschen offener denken.
Sehr schön. Das war wirklich ein tolles Schlusswort. Kann ich so unterschreiben.
Ich auch. Das hört sich jetzt so an, wie wenn ich es mir einfach machen würde. Nein, aber
das war wirklich
ganz
schön
genau.
Gesagt.
Also es geht wirklich darum, um tiefes Vertrauen. Wenn ich in einer Beziehung tief vertrauen kann, meinem Partner tief vertrauen kann, dann muss und kann ich ihm auch meine dunkelsten Ideen und Vorstellungen anvertrauen. Wäre schön zumindest. Und wenn ich da Angst habe, dann muss ich mich auch fragen, wie tief ist dann dieses Gefühl der Sicherheit mit meinem Partner, wenn ich ihm nicht alles anvertrauen kann.
Gut.
Ja, jetzt haben wir natürlich noch eine kleine Umfrage gemacht zu dem Thema, haben wir kurz angekündigt. Was ist denn bei euch rausgekommen, Mädels?
Ja, also meine Follower waren auf jeden Fall zwiegespalten. Also es gab tatsächlich welche, die natürlich das monogame 1:1 Modell bevorzugen, aber es gab auch einige, die offen sind für alternative Beziehungsformen.
Ja, das ist bei mir ganz genauso. Das war in meiner Umfrage ganz genauso. Also wir hatten, ich hatte tatsächlich niemand in der Mittelriege, na, so irgendwie so wurscht oder so, sondern entweder um Gottes Willen oder yeah, hot. Und zwar auch wirklich 50-50. Wobei dann schon 75% bei der Monogamie waren, aber trotzdem immer noch 25% teamoffene Beziehung. Eine Person hatte auch schon mal eine offene Beziehung ausprobiert. Also, es gibt Hoffnung für die Menschheit, dass wir doch eben offen sind für Modelle, die wir so nicht gelernt haben oder zumindest eben mal uns, ja, offen sind, uns anzuhören, was der Partner dazu zu sagen hat oder die Partnerin. Wenn wir da sind, ne, wir haben ja für nächste Woche, also für die nächste Folge eine kleine Umfrage für euch vorbereitet. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Worum geht es denn in unserem nächsten Kapitel, Mädels?
Ja, da geht es um das spannende Thema Beziehungsenden. Wenn nach dem Beziehungsschluss aus der großen Liebe nur noch so ein nüchternes Verhältnis wird.
Genau, und da haben wir zwei Fragen für euch. Nämlich einmal, hat schon mal jemand per Nachricht oder per SMS mit dir Schluss gemacht? Und die zweite Frage, bist du mit irgendeinem Ex noch befreundet? Also ihr seht, ganz einfache Ja-Nein-Klickfragen. Wir verlinken dir die Umfrage direkt in den Shownotes und werden das dann natürlich heiß diskutieren.
Apropos heiß, was waren denn so eure Herzensmomente?
So emotional heiß war meiner jetzt vielleicht nicht.
Und wenn, würdest du es uns sagen?
I don't know. Oh doch, euch würde ich alles anvertrauen. Oh. Mein Herzgeschwindsmoment geht in eine andere Richtung. Wir haben am Wochenende einen Schnellschuss gestartet und meiner Tochter ein Auto gekauft. Jetzt muss man wissen, sie ist erst 17, wird am 31. Oktober 18, hat den Führerschein noch gar nicht komplett, sie ist gerade mittendrin, aber man sucht natürlich jetzt schon immer wieder und da sind wir auf so einen zuckersüßen Mini gestoßen und meine Tochter und ich waren sofort in love mit diesem Auto, also es ist ein gebrauchtes, klar, es ist ein typisches Anfängerauto. Aber es kommt aus einer geliebten Familie, aus einer Familie, die ihn geliebt hat und sehr, sehr ungern hergegeben hat. Ja, jetzt habe ich plötzlich zwei Autos in meiner Einfahrt stehen und kann es noch gar nicht fassen, dass meine Tochter jetzt diesen nächsten Meilenstein beschreitet.
Das ist echt unvorstellbar.
Wohl wahr. Ich kann sie mir noch gar nicht im Auto vorstellen. Dann kommt natürlich auch noch das begleitende Fahren und da muss Mama dann auch wieder ein bisschen vertrauen und loslassen.
Oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich wäre so eine typische Mutter, die dann hier sitzt.
Warte, bremsen!
Oder direkt am Beifahrersitz drücken, ne? Ja, Bremspedal genau. Suchen.
Ja, wunderbar. Was habt ihr Schönes erlebt?
Ich hatte einen herzigen Herzgespinst-Moment. Das war gar nicht mein eigener, sondern der von einer ganz lieben Freundin. Und die lebt nämlich in einer Beziehung mit einer anderen Frau. Und die sind schon seit einiger Zeit auf der Suche, wenn man das so sagen kann, nach einem Pflegekind. Und die haben jetzt eine Zusage bekommen in den letzten Wochen. Und letzte Woche ist das Mädchen da
eingezogen. Oh mein Gott.
Und das hat mich total erwärmt, weil das beides so liebe Menschen sind und ich das so schön fand, dass ihr Herzenswunsch da jetzt in Erfüllung gehen kann.
Toll.
Das ist sicherlich auch nicht so einfach.
Und haben sich sicher auch schon super lange darauf gefreut, ne? Oder gewartet.
Ja, genau.
Schön, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, mein Herzgespinst-Moment war tatsächlich zu sehen. Wir waren ja in Frankreich im Urlaub letzte Woche und das war so ein bisschen dieses Sehen, wie entspannt und entstresst in Frankreich alles ist. Also du tuckerst da ewig auf der Autobahn rum und niemand hupt oder leuchtet oder drängt dich weg oder fährt irgendwie mit 300 an dir vorbei. Und da hat kein Menschen Stress, das ist alles super. Jeder fährt einfach so gemütlich vor sich hin. Und dann waren wir auf einer Raststätte, auf der Toilette. Da hat mir sogar eine Frau die Tür aufgehalten und mich vorgelassen. Ich dachte, ich bin im falschen Film, das habe ich noch nie erlebt. Ich dachte, bei uns, da prügeln sie sich ja, ne? Wenn du da irgendwie vorgehst. Ich glaube, da wirst du gekriegt.
Die Schlange ist kilometerlang.
So lang ist das keiner. Und jeder macht sich schon fast in die Hosen. Also ist völlig landunter. Und die hat einfach so, ja, geh doch gern rein. Ich dachte, mein Gott, was ist los in diesem Land? Ja, kaum waren wir über der Grenze, da ging es sofort. Also die ganze Urlaubsentspannung von 6 Tagen Frankreich war in 5 Minuten dahin, sobald wir auf deutscher Autobahn zurück waren. Tut, tut! Also, was machst du auf der Mittelspur, du Depp? Gleich wieder alles. Naja, Stau ohne Ende. Wir sind gleich wieder 3-mal hintereinander im Stau gestanden, wobei wir nur 1 Stunde in Deutschland eigentlich fahren mussten. Naja, das ist so, was soll ich sagen? Also könnte ich genug Französisch, würde ich definitiv nach Frankreich ziehen. Ich glaube, die leben dort sicher alle länger. Auf jeden Fall gesünder.
Ja, also die Holländer sind auch super entspannt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Doch,
ja.
Ein sehr entspanntes Volk.
Warum sind die Deutschen so? Soll man da mal eine Podcast-Folge drüber machen?
So unentspannt.
So eine, wir haben so eine leidenschaftliche
genau,
Beziehung zum Stress.
Genau, warum sind die Deutschen so unentspannt? Leidenschaftliche Beziehung zum Stress.
Ja, ach, das war ja wieder eine prickelnde Folge, würde ich sagen, heute.
Das ist so.
Aber das, auch das ist Liebe, wie sie ist, prickelnd und vielfältig und offen für alles, was Liebe sein kann, würde ich sagen. Hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, über das Thema Monogamie zu sprechen mit euch. Und ja, wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Themenwünsche habt oder auch wenn ihr etwas zu dem Thema beitragen wollt, eure eigene Geschichte mal erzählen wollt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ihr könnt uns wie immer per E-Mail schreiben unter herzgespinste@gmail.com. Und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Mich unter spuren.schreibt.
Sandra Andres, Autorin.
Und mich unter Mia N. Hope, Michaela Metzner.
Und mitmachen bei der Umfrage.
Genau, die Umfrage nicht vergessen, auf jeden Fall. Und lest auch unbedingt in Love Friends Vienna hinein. Das ist wirklich so eine witzige, charmante Serie. Auch wenn sie noch nicht vollständig ist, aber das wird sie bald. Es lohnt sich da schon reinzulesen und richtig neugierig zu werden auf die nächsten Folgen oder Staffeln, besser gesagt. Genau, so, mit diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns aufs nächste Mal bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe, wie sie ist. Tschüss!
Ciao.